Guten Abend an euch hier oben im Dachgeschoss in der Gluthitze. Also ihr seid wirklich meine Helden, dass ihr euch noch mal aus dem Haus gewagt habt, zum hier unters Dach zu kommen. Ich habe euch dafür ein ganz erfrischendes Predigtthema mitgebracht. Und zwar lautet der Titel heute Abend: Entdecke die Quelle in dir. Wir sind ja mitten in dieser Hitzewarnung gerade. Und wenn meine Kinder oder mein Mann aus dem Haus gehen, dann müssen sie sich immer so die 2 bis 3 gleichen Sätze von mir anhören. Also da sage ich ihnen dann, wenn sie jetzt schwimmen gehen oder so: Hast du dich eingecremt? Nimm einen Sonnenhut mit. Und das Wichtigste: Trink genug. Hast du die Wasserflasche gefüllt? Trink genug. Das sage ich euch jetzt auch. Also wenn jemand durstig ist, da draußen gibt es frisches, kaltes Wasser. Wenn man unterwegs nachfüllen kann, ist es sehr praktisch, da muss man nämlich nicht so viel Wasser mitnehmen. Mein Mann und ich waren vor 2 Jahren, auch so Juni, Juli, in der Hitzewelle ein paar Tage mit unserem ältesten Sohn in Rom. Und das Praktische in Rom ist, da gibt es überall Trinkwasserbrunnen, wo man seine Flasche wieder auffüllen kann. Das sind so ungefähr 2500 auf dem Stadtgebiet. Es gibt sogar eine App, wo man immer schauen kann, wo wieder der nächste Brunnen ist. Und das Tolle ist, die fließen rund um die Uhr. Das ist also kein abgestandenes Wasser, sondern es fließt die ganze Zeit. Und ich habe mich noch schlau gemacht, 97% des Wassers ist also frisches, kühles Quellwasser. Und es ist wirklich kühl und frisch. Also wenn ihr mal in Rom seid, kann ich euch nur empfehlen. Und das ist der große Unterschied. Müssen wir unser Wasser mittragen, den ganzen Vorrat für einen Tag oder fürs ganze Leben? Oder sind wir angeschlossen an eine Frischwasserquelle? Und das ist eine tiefe Wahrheit, die gilt im Natürlichen, die gilt aber auch im Übertragenen, in unserem geistlichen Leben. Haben wir unsere Gottesbeziehung als Quelle? Haben wir das entdeckt als Quelle, wo wir immer wieder gestärkt werden und erfrischt werden von dieser Liebe des Vaters, von der Gnade von Jesus Christus, von der Nähe des Heiligen Geistes, dass wir davon genährt werden, erfrischt werden, gefüllt werden? Oder müssen wir von so Reserven leben? Eine kurze Internetbotschaft, so als schnelles Wasserglas, ein einzelner Bibelvers als kleiner Erfrischungsschott, eine Predigt, ja, vielleicht so als Halbliterflasche, seelsorgerliches Gespräch als Fußbad, ein Segensgebet als kurze Dusche und dann ist wieder vorbei. Und dagegen ist nichts einzuwenden. Gott hat uns gesetzt in Gemeinschaft, dass wir uns gegeneinander zum Segen werden und dieses frische Wasser von ihm weitergeben. Aber es darf nicht unsere einzige Versorgung sein. Wir können nicht allein von dem leben, was uns andere geben. Wir brauchen die Quelle, die Jesus selber in uns ist, er als Person, wo es immer frisch ist, immer kühl ist, wo es ständig nachfließt. Es ist übrigens ein Unterschied, ob Wasser steht oder ob es beständig nachfließt. Wenn Wasser beständig nachfließt, ist es nämlich viel kühler. Also meine ideale Wassertemperatur ist so zwischen 16 und 18 Grad, sonst ist es nicht mehr erfrischend. Ich muss euch hier eine kurze Anekdote erzählen. Am Samstag war es ja auch so heiß und abends so gegen 8:30 habe ich mit 2 Kindern beschlossen, wir gehen noch schnell schwimmen. Und zwar wohnen wir ganz nah an einem Fluss. Und da gibt es so Stellen, die sind so bis 3 Meter tief. Und da ist es richtig schön, frisch und kalt. Wir waren da fröhlich am Schwimmen und plötzlich sind wir furchtbar erschrocken. Es war keine Ringelnatter, auf die wären wir gefasst gewesen. Es war der Biber. Wir sind so erschrocken, dass wir aus dem Wasser gegangen sind. Der war so groß und pelzig. Und das Wasser war schon so dunkel, weil die Sonne nicht mehr drauf geschienen hat. Es war uns dann nicht so ganz geheuer, mit diesem Biber da zu schwimmen. aber es war erfrischend. Und das ist auch das radikal Erfrischende, was Jesus bringt mit seiner Botschaft. Er sagt, die Quelle, die ist nicht mehr außerhalb von dir, dass du sie suchen musst, schauen musst, wo ist der nächste Brunnen. Ja, wenn wir durch die Bibel blättern, von der ersten bis zur letzten Seite, da geht es ganz oft darum, wo finden wir das nächste Wasserloch, ja, vor allem in Israel, da ist es noch lebensnotwendiger als bei uns, genau zu wissen, wo ist jetzt der nächste Brunnen, die nächste Quelle. Das radikal Neue, was Jesus sagt, ist, es geht nicht um das Wasser, was du außen irgendwo findest, sondern die Quelle, die ist direkt in dir. Die entspringt direkt aus deiner Mitte. Und dem möchte ich heute Abend mit euch nachgehen. Was ist diese Quelle? Wie sprudelt sie in uns? Und wie wirkt sie sich aus? Und ich hoffe, dass wenn wir so viel vom Wasser reden, dass jeder von uns auch innerlich erfrischt wird. Und darum bitte ich dich jetzt auch, Jesus, dass du diese Worte des Lebens direkt lebendig machst für jeden von uns. Dass du jeden von uns reinnimmst in dieses frische Wasser, was von dir her fließt. Und in diese Quelle, die du in uns bist. Dass du selber, Wasser des Lebens, jetzt dein Leben an all die Orte in unserem Leben bringst, in unseren Herzen, in unserem Denken, in unserem Fühlen, wo wir jetzt Wasser von dir brauchen, wo es trocken geworden ist oder staubig oder einfach müde, dass du jetzt genau dahin kommst. Amen. Ich beginne mit Johannes 7. Da ist Jesus beim Laubhüttenfest in Jerusalem, Sukkot, und da redet er übers Wasser. Ich lese ein paar Verse, Johannes 7, 37 bis 39. Und da steht, am letzten Tag des Festes, der höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib, und wörtlich steht da von dessen Bauch, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Ein paar ganz kurze Hintergrundinformationen, ohne die wir gar nicht verstehen, wie krass diese Aussage von Jesus ist. Jesus sagt es am letzten Tag von Sukkot, ja, das heißt am letzten Tag des Festes, der höchste war. Und an diesem letzten Tag, da gab es eine besondere Prozession in Jerusalem. Sie sind gegangen zur Siloa-Quelle, haben dort Wasser geschöpft, haben das feierlich zum Tempel getragen und dann dort ausgegossen. Und zum einen, Sukkot, das Laubhüttenfest, ist ja der Erinnerung dran, dass das Volk mit Gott beim Auszug aus Ägypten durch die Wüste gezogen ist, Gott beim Volk gewohnt hat. Und es ist diese Erinnerung daran, dass Gott Wasser gegeben hat, immer wieder in der Wüste, ja, Wasser aus dem Felsen. Und es ist aber auch dieses Zeichen der Hoffnung, dass der Messias kommen wird. Weil die Propheten reden davon, dass wenn der Messias kommt, dann strömt das Wasser. Dann gibt es Wasserbäche, die die Wüste lebendig machen. Oder zum Beispiel ein Vers, der bekannt ist, Jesaja 12, Vers 3, das ist diese Verheißung über die messianische Zeit. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und man hat auch noch besonders um Regen gebetet dann an diesem letzten Tag vom Laubhüttenfest. Und mit dieser Wasserprozession hat man sich zum Ausdruck gebracht, man weiß ganz tief, Wasser kommt von Gott. Versorgung kommt von Gott. Ohne Wasser gibt es auch kein Leben. Und dann kommt hier Jesus und er sagt, wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Und die Menschen, die ihm zuhören, die wissen, das hat Gott versprochen. Das hat schon mal jemand gesagt, nämlich der Prophet Jesaja, hat gesagt, was Gott sagt, Jesaja 55, Vers 1, Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Und das ist ganz klar durch die ganze Bibel. Dieses Wasser des Lebens, es kann nur Gott geben und es ist immer ein Geschenk von seiner Gnade, eben ein Geschenk ohne Geld. Gott ist der, der Menschen immer wieder Wasser finden lässt, Quellen entdecken lässt, dann, wenn sie eigentlich kurz vor dem Vertrocknen sind. Wenn wir denken an Hagar in der Wüste, 1. Mose 16, sie ist da von Abraham weg, ist in der Wüste und dann entdeckt sie die Quelle und sagt zu Gott, du bist der Gott, der mich sieht. Und diese Quelle wird später zum Brunnen. Und dieser Brunnen hat dann einen Namen. Es ist der Name der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Das ist ganz spannend, wenn wir ein bisschen weiter blättern im 1. Buch Mose, sehen wir Isaak. Von Isaak heißt es öfter, er wohnt am Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Man kann nur dort sein, wo es einen Brunnen gibt. Und oft sind diese Wasserstellen der Ort, wo Gottes Gegenwart kommt, wo Gott sich offenbart, wo er den Menschen begegnet. Auch in der Wüste, ich habe schon gesagt, das Wasser aus dem Fels, Gott, der da immer wieder übernatürlich mit Wasser versorgt. Und es ist eben mehr als nur Versorgung und schnell das Leben gerettet durch Wasser. Es ist die Begegnung mit Gott. Gottes Gegenwart. Und da knüpft Jesus immer wieder an. Mit dem, was er sagt, aber auch mit dem, was er tut. Noch eine andere Wasserstelle bei Jesus, Johannes 4. Da haben wir diese Geschichte von Jesus und der samaritanischen Frau. Jesus ist dort, er ist müde, er setzt sich an den Brunnen. Und dann heißt es, Johannes 4, Vers 7, da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Und dann kommen sie da miteinander ins Gespräch und sagt, ja, so, das ist jetzt, das geht eigentlich gesellschaftlich nicht, dass ich dir da jetzt Wasser gebe und so weiter. Und dann sagt Jesus zu ihr, wenn du erkennen würdest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Und die Frau versteht es nicht, sagt, ja, wie soll das gehen? Du hast ja nicht mal ein Gefäß, um Wasser zu schöpfen. Wie willst du denn lebendiges Wasser geben? Und dann heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und dann sagt die Frau natürlich sofort, ja, gib mir solches Wasser, dass ich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Und hier kündigt Jesus schon an, dass er Wasser geben wird, das zu dieser ewigen Quelle wird im Menschen drin. Und ich finde es sehr spannend. Er sagt nicht zu den Menschen, ihr dürft in Ewigkeit und immer, immer wieder zu mir kommen und dann gebe ich euch Wasser. Schon das wäre ja was. Sondern er sagt, es wird in euch zur Quelle. Ihr werdet selber zum Brunnen. Und das ist das Neue. Die Quelle ist nicht länger außerhalb, sondern sie wird in den Menschen hineingenommen. Und wenn Jesus dann sagt, ich springe wieder zurück in Johannes 7, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Bauch werden Ströme lebendigen Wassers fließen, dann sagt er eigentlich, ihr Menschen, wenn ihr hineingenommen seid in diesen Bund mit Gott, dann werdet ihr zu einem Ort, wo Gottes Gegenwart wohnt, zum Wohnort Gottes, eigentlich zum neuen Tempel. Und aus diesem Ort, wo Gott wohnt, da fließt Wasser des Lebens, weil Gott das so verheißen hat. Und ich möchte ein bisschen ausholen, weil die Menschen, die Jesus damals zugehört haben, das waren alles Juden oder Gottesfürchtige, die sich mit den Juden gelebt haben und sich gut ausgekannt haben. Die waren genährt von dem, was Mose gesagt hat, was in den Schriften steht, in was den Propheten steht. Die haben bei diesen Worten, die Jesus gesagt hat, hat es bei den plopp, plopp, plopp gemacht und sie wussten, ah, das hat der Prophet verheißen, das ist die Erwartung, mit der wir leben. Und drum hat das, was Jesus gesagt hat, auch so viel Aufruhr nachher gegeben. Sie hatten diese Erwartungen. Und ich möchte ein paar von diesen Erwartungen, die ja auch unsere Erwartungen sind, weil wir da mit hineingenommen sind und auch noch darauf warten, dass mal dieser Strom vom Tempel fließt, aus dem Himmel fließt, wo Heilung zu allen Nationen geht. Da warten wir noch drauf. Und die Menschen damals, sie wussten, dass Gott selber sich den Namen gegeben hat, Quelle des Lebens zu sein. Immer wieder in den Propheten redet Gott und sagt, er sagt es dann so ein bisschen, wenn er die Menschen korrigiert, sagt er, sie haben mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen. Aber es ist ganz klar, die Quelle des lebendigen Wassers, die ist nur Gott. Oder in den Psalmen. Es gibt so viele Psalmverse. Zum Beispiel Psalm 36, Vers 10. Bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens. Oder dann diese Verheißung des endzeitlichen Tempels, aus dem dieser Strom kommt. In Hesekiel 47, da wird der Prophet geführt zur Tür eines Tempels und unter der Schwelle fließt Wasser ohne Ende. Es fließt und fließt und dann ist beschrieben, wie es immer wieder gemessen wird und es steigt immer höher, bis es am Ende ein Strom ist, in dem er schwimmt. Und dann kommt die Beschreibung, was passiert durch diesen Strom in Hesekiel 47, Vers 12. An seinem Ufer werden auf beiden Seiten fruchtbare Bäume wachsen. Ihre Blätter werden nicht verwelken und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Das ist die Erwartung, wenn Wasser des Lebens freigesetzt wird, dass es fließt, dass es immer mehr wird, dass es nicht aufhört. Und dass es dieser Strom von Leben und Heilung wird. Es gibt noch ganz viele solche Stellen. Ich erspare euch die jetzt. Die findet ihr auch selber. Aber wir blättern noch auf die letzte Seite der Bibel, Offenbarung 22. Das ist wieder Johannes und auch er wird in den Himmel genommen. Vers 1 und 2 in Kapitel 22. Da schreibt er, was er sieht, was Gott ihm zeigt. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stroms Bäume des Lebens. Also er sieht den gleichen Strom. Die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und dann hört es auf, die Bibel hört auf mit dieser Einladung, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich meine, durch die ganze Bibel hindurch wird uns geschildert, wie lebensnotwendig Wasser ist. Was für ein Wunder es ist, wenn Menschen Wasser finden und dass Gott das Versprechen gegeben hat, Ströme von Wasser freizusetzen und lebendiges Wasser auf die Erde zu bringen. Und das ist die Erwartung, mit der die Menschen damals in Jerusalem gelebt haben. Sie haben diese Siloa-Quelle gesehen und ehrlich gesagt, die ist nicht besonders groß und auch nicht besonders eindrucksvoll, aber sie haben das gesehen und haben gewusst, eines Tages kommt dieser Strom, der nicht zu bremsen ist. Und Gottes Gegenwart wird diesen Strom freisetzen. Und wenn Gott in der Mitte der Menschen wieder wohnt, dann wird das passieren. Das ist die Verheißung. Und jetzt kommt Jesus und er sagt, Freunde, der Moment beginnt jetzt. Ihr müsst nicht warten, warten, warten. Es fängt jetzt schon an, weil ich in Person, ich bin schon das Wasser des Lebens. Und indem er sagt, ich bin das Wasser des Lebens, und wer an mich glaubt, der ist in Verbindung mit diesem Wasser, sagt er eigentlich, ich bin Gott. Weil es ist ganz klar, nur von Gott kommt das Wasser. Und was er ihnen dadurch sagt, ich bin der Gott, der in eurer Mitte wohnt. Ich werde in euch leben durch den Heiligen Geist. Ihr werdet mein Heiligtum sein. Der neue Tempel, der ist nicht aus Stein gebaut, das sind eure Körper. Und Jesus sagt, es wird in euch zur Quelle, immer in Bewegung, es hört nie auf. Und es kommt eben aus dem Bauch heraus, aus unserer Mitte. Und ich bin so froh, dass Jesus hier so körperlich redet. Er sagt nicht, ja, es ist irgendwie übergeistig, mystisch und wenn ihr dann da schon halb im Himmel seid und einen Meter über der Erde schwebt, dann seid ihr heilig genug, um irgendwie in dieses, zu diesem Wasser werden. Er sagt, hey, aus dem Bauch, ihr seid Menschen aus Fleisch und Blut und Gott baut sein Reich, ja, körperlich mit vergänglichen Menschen. Und Paulus sagt nachher, wir haben den Schatz in irdenen Gefäßen. Und es ist so zum Staunen, wir haben diesen Schatz der Gegenwart Gottes, irdene Gefäße in unseren vergänglichen Körpern, die beschränkt sind. Und Gott sucht sich uns aus als Wohnort. Er sucht sich uns aus, um zu sagen, aus euren Bäuchen, aus eurem irdischen Leben werde ich Ströme von lebendigem Wasser freisetzen. Wenn wir weiterlesen in Johannes 7, da heißt es, es gab Zwietracht und Streit und eigentlich wollten sie ihn packen und ergreifen, aber dann hat doch niemand getraut, sich an ihn ranzumachen und ihn festzunehmen. Und nachher gibt es den Vorwurf, warum habt ihr ihn nicht festgenommen? Sagen sie, ja, noch nie hat ein Mensch geredet wie er. Und so ist es, noch nie hat ein Mensch geredet wie Jesus, der diese Worte des Lebens gesprochen hat, die Menschen freigesetzt haben. Aber wie soll das gehen? Die Frage damals, vielleicht auch die Frage für uns. Und Johannes schreibt es ja mit Abstand, 60 Jahre später schreibt er das dann auf. Und da kann er gerade die Erklärung dazu liefern, denn Pfingsten ist passiert. Und drum gibt er diese schöne Erklärung. Übrigens, Vers 39, das sagte Jesus aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. So eine schöne, knappe Antwort. Sagt, Freunde, es ist ganz einfach, der Heilige Geist macht das alles. Der Heilige Geist, den Jesus an Pfingsten sendet. Und wir haben dieses große Privileg, dass dieser Heilige Geist in uns lebt. Wenn wir an Jesus glauben, dann lebt er in uns durch seinen Geist. Und ohne seinen Geist können wir überhaupt nichts tun. Paulus schreibt im Römer 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ich wurde vor kurzem mal gefragt, ja, was macht eigentlich der Heilige Geist? Und ich habe gesagt, das ist das Wichtigste. Er zeigt uns, dass der Vater im Himmel uns liebt. Weil was ist unser Leben, wenn wir nicht wissen, dass wir von Gott geliebt sind? Wenn wir nicht wissen, tief in uns, dass wir seine Kinder sind? Das können wir nicht mit unserem Verstand uns erarbeiten oder mit schlauen Büchern uns erarbeiten. Das kann nur der Heilige Geist uns offenbaren. Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist die Grundlage von allem, dass wir das wissen. Und das ist auch ein Wissen, das geht ein Leben lang weiter. Wie der Strom immer tiefer wird, so wird auch dieses Wissen und Erfassen von Gottes Liebe immer tiefer. Und wenn du zuhörst oder hier drin bist und dich danach sehnst, tiefer in diese Liebe reinzukommen. Wir haben nachher ein Team, die beten gerne für euch. Wir haben auch Telefonleitungen, die nach dem Gottesdienst dann für euch da sind. Aber ich möchte auch jetzt gerade noch beten, weil jeder von uns, wir brauchen das immer mehr. Ein Moment einfach beten für diese Liebe, diese Offenbarung der Liebe Gottes. Und Jesus, ich danke dir, dass du derselbe bist durch alle Zeiten. Und du bist gekommen auf die Erde, um uns Menschen zu zeigen, wie sehr der Vater uns liebt. Dass wir sehen können und anschauen können, wie du gegangen bist mit den Menschen, wie du gelebt hast, wie du dich ihnen zugewendet hast. Und ich danke dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast, als diesen Vertreter von dir, mit dem du in uns lebst. Und wir machen dir einfach nochmal unsere Herzen weit auf und sagen, komm, Heiliger Geist, komm und leg diese Offenbarung in uns, dass wir deine Kinder sind. Dass wir ausgesucht sind vor Grundlegung der Welt, um in die Ewigkeit hineinzugehen, um zu dir zu gehören, zum Himmel zu gehören. Komm du nochmal und gieß diese Liebe aus über uns, dass es nochmal tiefer geht. Wir haben so viel Winkel in unserem Herzen, die es noch nicht erfahren haben, noch nicht glauben können, dass du uns wirklich liebst. Ich bitte dich, dass du auch heute Abend einfach nochmal weitermachst, uns mehr zeigst. Dass du weiter fließt mit diesem Strom des Lebens, mit dieser Strom der Offenbarung, wer du bist und wer du in uns bist. Ich danke dir, dass du nie aufhörst. Amen. Ich habe noch ein paar Gedanken, bevor wir am Schluss auch noch weiter beten, weil ich möchte euch einfach noch beweisen, dass es Gottes Ziel ist, die Erde zu füllen mit diesen Strömen, die Leben bringen. Und zwar, wenn wir nochmal schlagen auf diese ersten Seiten der Bibel, als Gott die Welt geschaffen hat und als er den Garten gepflanzt hat, im 1. Mose 2, da haben wir Eden. Den Ort, wo Gott gegenwärtig ist und wo er anfängt, Wasser fließen zu lassen. Da lesen wir in Vers 10, 1. Mose 2, Vers 10, es ging aus von Eden ein Strom, um den Garten zu bewässern und er teilte sich in vier Hauptarme. Dann sind diese vier Flüsse genannt, Pishon und Gihon und dann zwei, die wir kennen, Euphrat und Tigris. Und ganz ehrlich, Euphrat und Tigris, das sind ordentliche Flüsse. Also nicht so wie hier unsere Winterthurer Stadtflüsse, ja, die Eulach und die Tös. Ja, schon schön, aber ein Fluss, ein Strom ist schon nochmal was anderes. Und das gleiche Wort, was hier verwendet ist, um diese Ströme wie Euphrat und Tigris zu beschreiben, die benutzt Jesus zum Beispiel, als er davon redet, Wasserströme im Gleichnis, die dann ein Haus zum Einstürzen bringen, also was Kraftvolles. Und die benutzt er auch hier bei diesem Strom, der von uns wegfließt. Das ist also nicht irgendein Rinnsal, wo man vielleicht noch einen Brunnen füllen kann, sondern da geht es um was, was wirklich Kraft hat. Ja, also Euphrat und Tigris, die haben Staumauern und Wasserkraftwerke und so weiter. Also stellt euch das mal vor. Das hat Gott mit uns vor, dass da ordentlich was passiert. Aber ich kann euch beruhigen, es fängt mit einer Quelle an. Und Quellen, die sind klein. Und das ist gut so. Weil im kleinen Anfang ist schon alles drin. Wir waren mal, es ist jetzt 7 Jahre her, 3 Wochen im Hochsommer in Israel im Golan. Also da hat es so 43 Grad und sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Und wir haben eigentlich fast täglich irgendeine Wasserwanderung gemacht. Also wir sind den Wasserlöchern und den Flüssen nach. Und eine Wanderung in einem Nationalpark, die haben wir mindestens 2 oder 3 Mal gemacht. Und die hat in einer Quelle begonnen. Und die Quelle war klein. Also ich habe nochmal die Fotos angeschaut, vielleicht wie eine Duschwanne, wirklich klein. Konnte man so mit den Füßen reinstehen. Und dann ist man diesem Rinnsal nachgegangen. Und am Anfang war das ein Rinnsal, also vielleicht bis zum Knöchel. Aber nach 10 Minuten konnte man darin schwimmen. Es hieß Flusswanderung. Und die ersten Meter haben wir gedacht, naja, so Fluss. Aber nachher ist es breit geworden und tief. Und es war so erfrischend. Und das ist wichtig. Wir sind viel zu schnell beim Gedanken an den Strom und an die Auswirkungen und was müssen wir dann da noch irgendwie bewirken? Zu wem soll der Strom fließen? Ja, wem bin ich der Nächste, wo ich irgendwie was machen muss? Und wen soll jetzt mein Wasser stärken? Es beginnt mit der Quelle. Und bleiben wir mal bei der Quelle, denn ohne Quelle gibt es keinen Strom. Jesus sagt nicht, ihr sollt Wasserleitungen werden oder Aquädukte bauen, sondern sagt, ihr seid berufen, eine Quelle zu werden, wo das Wasser sprudelt und wo es dann rausgeht. Und das heißt auch, zuerst sind wir versorgt und geliebt. Das heißt ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und der weiseste Rat, den ich mal gekriegt habe in der Seelsorge, war, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt, du musst zuerst mal dich selbst lieben. Du darfst lieb sein zu dir selbst. Und so ist auch mit dieser Quelle. Die Ströme des lebendigen Wassers, die sind zuerst für uns selbst, dass wir durchfeuchtet werden, dass wir gefüllt werden, dass wir gereinigt werden, dass Jesus abwäscht, was wir noch mit uns mittragen, von Vergangenheit oder von Erinnerungen, Dingen, die uns beschmutzen oder was an uns klebt, an Staub vom Alltag, wo andere uns vielleicht auch eingestaubt haben. Und darum geht es zuerst, dass wir diese Quelle entdecken, dass unser Durst nach Leben gestillt wird. Dass wir entdecken, wie diese Quelle Jesus in uns unseren Durst nach Sinn stillt oder nach Anerkennung oder was wir brauchen. Und ich sage nicht, es soll für immer bei uns bleiben in dieser Quellenfassung, aber es fängt damit an. Vielleicht doch noch ein Wasserbild. In Psalm 1 und in Jeremia 15 vergleicht die Bibel den Menschen mit einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Ich lese euch noch 2 Verse aus Jeremia 17, Vers 7 und 8. Da heißt es, gesegnet aber der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn auch wenn die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Also ganz ehrlich, ich lieb's, dass die Hitze erwähnt ist und dass das dürre Jahr erwähnt ist. Weil es wäre einfach nicht realistisch zu sagen, wer auf Gott vertraut, ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und dann kommt übrigens nie die Hitze und es wird nie dürr. Nein. Dann kommt auch die Hitze und dann kommen auch die dürren Jahre. Da kommen Herausforderungen, Sorgen, Nöte, Krankheiten, Zerbruch, was auch immer. Das Programm des Lebens. Aber sagt, wer auf Gott vertraut, der hat Wurzeln, die das verborgene Wasser anzapfen können und er muss sich keine Sorgen machen. Und das liebe ich, weil es ist so entspannend. Ja, der Baum, das ist nicht ja der Baum, der rennt dann Wasser holen. Vergiss es, kann der gar nicht. Das ist auch nicht ja der Baum, der krümmt dann seine Blätter so schalenförmig auf, dass möglichst viel Regenwasser aufgefangen wird. Auch nicht. Der hat überhaupt keinen Stress. Der weiß, die Wurzeln, die holen das Wasser automatisch. Drum geht es auch mit den Früchten weiter. Da muss ich jetzt nicht Sorgen machen, wie produziere ich noch Frucht. Der muss sich nur positionieren und stillhalten. Sagen, ich bin verbunden mit dem lebendigen Wasser. Das Wasser kommt und der Rest passiert von selber. Das ist die gleiche Einladung, die Jesus gibt im Johannes 15 im Bild vom Weinstock und den Reben, wo er sagt, bleibt in mir, ich bleibe in euch. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann passiert alles automatisch. Das ist das Einzige. Es ist nicht besonders aktiv. Bei Jesus bleiben. Die Wurzeln so positionieren, dass sie ans Wasser kommen. Es ist eigentlich einfach Abhängigkeit. Hängen an Jesus und wissen, wir sind total abhängig. Und das ist so gedacht, dass wir von ihm abhängig sind. Ich finde es total befreiend. Und das Gleiche gilt auch für die Quelle. Jesus sagt, wer an mich glaubt, dann wird es einfach fließen. Ja, das Wasser kommt. Wir müssen nicht sagen, ja, was müssen wir jetzt machen? Was müssen wir jetzt produzieren? Das Einzige, was wir können, ist diesem Geist Gottes in uns Raum geben, im Wissen, er ist diese Quelle des Wassers. Und wenn Jesus sich in uns ausbreitet, dann bringt er sich selbst mit, das, was er ist. Es ist seine Sache. Es heißt nicht, Jesus sagt nicht, also wenn du richtig glaubst, dann wirst du mal zur Quelle, sondern er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Und ich habe mir überlegt, ja, was sagt die Schrift? Jesus bezieht sich ja da auf unser Altes Testament. Und ich sage jetzt mal mit eigenen Worten, was so die Hauptaussage ist, in einem Satz, was die Schrift sagt. Ich würde sagen, die Schrift sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Gefangenschaft befreit, der dich in seinen Bund und in seine Versorgung hineinnimmt, der dir neues Herz gibt und dich ins Leben führt. Ich glaube, das meint Jesus, wenn er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, dass wir diesen Blick auf Gott haben. Er ist der Gott, der unser Leben will, der unsere Freiheit will, der dieses lebendige Wasser für uns ist. Sein Herz ist, dass wir zum Leben und zum Blühen kommen und dass die Welt an uns sieht, wie groß und wie gut unser Gott ist, auch in den dürren Jahren. Zum Schluss vielleicht noch ein ganz praktisches Beispiel. Es ist mir nah, weil es ist ziemlich genau auf den Tag 16 Jahre her. Ich beschreibe es in meinem Buch im Kapitel über Frieden. Und ziemlich genau auf den Tag vor 16 Jahren, da lag mein Mann im Spital nach einer zweiten Operation wegen geplatztem Blinddarm. Und er hatte dann so einen Abszess, die Ärzte haben gesagt, Pomelo groß, also fast wie ein Fußball so groß. Und die Entzündungswerte waren so hoch, dass die Ärzte mich mitleidig angeschaut haben. Ich war hochschwanger zu dem Zeitpunkt mit unserem dritten Kind. Sie haben mich sehr mitleidig angeschaut, gesagt, also wir haben jetzt getan, was wir konnten. Sie können nur noch hoffen und beten, haben sie so gesagt, hoffen und beten. Ich hatte zwei Jungs zu dem Zeitpunkt, die waren 4 und 2. Und ich sage euch ehrlich, natürlich habe ich gehofft und gebetet, aber ich bin fast durchgedreht vor Sorgen und vor Angst. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Ich habe mir aufs Düsterste angefangen zu überlegen, was jetzt alles passieren kann und wie meine Zukunft aussehen könnte. Und es war wirklich grenzwertig und irgendwann habe ich gedacht, es kann ja jetzt eigentlich nicht sein, weil ich glaube doch, dass Jesus der Friede in Person ist. Und ich glaube, dass es stimmt, wenn Gott sagt, der Friede Gottes ist höher als die Vernunft, also größer als unser Denken. Und dann hatte ich all unsere Freunde, die gebetet haben. Und das war gut, das habe ich gemerkt. Es war wie dieses Wasserglas, was einem jemand reicht und man trinkt es und man kann wieder ein Stück weitergehen. Aber ich habe gewusst, irgendwo in mir muss dieser Friede Gottes sein, der eben die Quelle ist. Und ich brauche diese Quelle. Und ich habe mich drauf gestellt und gesagt, Jesus, du lebst in mir. Und das heißt, du bist der Friedefürst, der Friede in Person. Und irgendwo in meinem Geist muss ein winziges Körnchen von deinem Friede sein. Und ich habe mich darauf fokussiert und gesagt, ich habe dieses winzige Körnchen Friede gefunden. Völlig unvernünftig, gegen die Umstände, ein Körnchen Friede. Und ich habe mich entschieden, gesagt, ich schaue jetzt nur auf diesen Friede. Ich schaue nicht auf alles rundherum, sondern ich habe angefangen, Jesus zu danken für dieses klitzekleine bisschen Friede. Und gesagt, danke, dass du ein Stück von deinem Frieden in meinen Geist gegeben hast. Ich habe mir selber die Hände aufgelegt, weil die schlaflosen Nächte waren lang und es war niemand da. Und habe angefangen, mich selber zu segnen und gesagt, ich segne jetzt meinen Geist mit dem Friede Gottes, der höher ist als die Vernunft, als die Umstände, als die ärztlichen Diagnosen und so weiter. Ich danke dir, Jesus, dass dieser Friede da ist und dass er wächst, dass er nicht zu stoppen ist, dass er einfach weiter wächst. Und ich habe angefangen, diesen Friede zu erleben als tragfähig. Ich habe ihn genommen und gesagt, der ist nicht nur in meinem Geist, der geht weiter bis in meinen Körper. Und ich habe angefangen, den einfach auszusprechen über mir, mit dieser Realität von Gottes Frieden, meinen Körper zu segnen, meinen Schlaf, meine Müdigkeit. Und es hat was verändert. Aber es hat nicht zack gemacht und da war dieser Friede wie ein Strom, wie beim Lied singen, sondern da war dieser Friede, der war zuerst mal vielleicht Tropfen groß. Eine winzig kleine Quelle. Aber er ist weitergegangen. Und so ist es mit allem. Weil Jesus ist alles. Er ist der Friede in Person. Er ist die Liebe in Person. Er ist die Hoffnung in Person. Egal, was wir brauchen, Jesus ist es. Jesus bringt es mit. Und wenn er in uns lebt, dann bringt er sich ganz mit. Dann sagt er nicht, ich lasse jetzt einen Teil von mir, lasse ich mal draußen, da müsst ihr erst genug Punkte im Himmel sammeln, bis er die kriegt, sondern er zieht mit seinem ganzen Wesen in uns ein. Und diese Quelle des Lebens, die er in uns ist, die umfasst alles. Friede ist nur ein Beispiel. Und vielleicht brauchst du heute Abend was anderes von ihm. Vielleicht Hoffnung, vielleicht Trost, vielleicht Ermutigung, vielleicht Heilung, innerlich, äußerlich. Egal was es ist in diesem Lebenswasser Jesus enthalten. Und sein Wort ist die Wahrheit. Und das Einzige, was wir tun können, ist uns draufstellen und sagen, ich nehme dich beim Wort. Du bist der Friedefürst. Du bist der Gott der Hoffnung. Ist ein Name von Jesus, Gott der Hoffnung. Danke, dass du in mir lebst. Danke, dass du treu bist. Du bist der Gott, der uns sieht. Du bist der Gott, der das frische Wasser für uns hat und dieses frische Wasser in uns schafft. Und Jesus, darum bitte ich dich jetzt auch heute Abend, dass du einfach kommst zu jedem Einzelnen von uns hier oder auch alle, die daheim zuschauen oder die Gottesdienst nachschauen. Du bist ja auch der Weg und du bist der Mensch geworden ist, dass du jetzt kommst und uns an die Hand nimmst, da wo wir dich brauchen, als den, der uns führt und leitet. Und dass du uns reinnimmst in diesen Strom des Lebens, der du bist. Jesus, ich vertraue dir, dass du kreativ bist, dass die Welt geschaffen, so vielfältig. Und du hast so unendliche Möglichkeiten, wie du Menschen begegnen kannst. Und ich vertraue dir, dass du auch heute Abend zu jedem Einzelnen so sprichst oder dich zeigst, dich offenbarst, dass es jeder auf seine Weise verstehen kann, dass du der Gott des Lebens bist. Dass du der bist, der jetzt gerade vor dem Thron Gottes Leben ausspricht, Hoffnung ausspricht, Zukunft ausspricht. Dass du der Ewige bist und deine Meinung nie geändert hast. Du bist der, der gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Komm du nochmal und wasch von uns ab, dass es wirklich durchdringt, dieses Wasser der Erfrischung, der Erneuerung, dass wir uns einweichen können und voll saugen lassen können von diesem Leben, weil jeder Atemzug von dir, der atmet Leben über uns aus. Jedes Wort von dir ist Leben. Deine Gegenwart ist einfach Leben pur. Bitte ich, dass du mit diesem Duft des Lebens dich um uns legst. Und wir einfach spüren, wie du uns innerlich lebendig machst, äußerlich lebendig machst, dass du nicht aufgehört hast, die Hoffnung für uns hochzuhalten. Und ich danke dir, dass du diese Quelle des Wassers in uns bist und angefangen hast. Und egal wie groß oder klein sie ist, darauf kommt es gar nicht an. Aber dass du da bist und dass du nicht aufhörst, unser Leben lang uns mehr zu zeigen und dich mehr in uns auszubreiten. Amen.